Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich wieder ganz herzlich auch in dieser Sendung auf KTV begrüßen darf. Pater Karl, am vergangenen Sonntag hatte ich Zeit, die Heilige Messe damit zu feiern über KTV mit Papst Leo in Afrika, in Angola war es. Und was mir aufgefallen ist, ist die Freude der Afrikaner, die auch den Papst angesteckt hat, offensichtlich angesteckt hat. Bei der Gabenbereitung hat er so schön gelächelt, war voller Freude, hat es ausgestrahlt und bei diesem Lied dann auch den Afrikanern zugelächelt. Also diese afrikanische Freude ist ansteckend. Und er hat dann auch auf dem Flug nach Angola gesagt, ich bin glücklich, diese Erfahrung gemacht zu haben. Das hat er im Rückblick gesagt auf seine Tage in Kamerun. Und da kam mir so, eigentlich über Afrika kann man nicht einfach so reden. Kann man natürlich. Aber Afrika, die katholische Kirche in Afrika, muss man vor allem auch erfahren.
Also Afrika besteht ja aus 54 Ländern und hat 30 Millionen Quadratkilometer. Der Mond hat 37 Millionen Quadratkilometer Oberfläche. Also Afrika ist gigantisch groß. Es gibt natürlich Gebiete, die auch sehr verschieden, Urwald, Sahara und so weiter. Und also Afrika ist einfach von der Emotionalität eine Therapie für uns hier in Europa. Also das muss man, also zumindest meine Interpretation. Also ich habe die Gnade, dass ich jetzt schon fast 10 Jahre die päpstlichen Missionswerke leiten darf und diese Besuche jetzt eben in Nigeria, es waren glaube ich 20 Länder in Afrika, wo ich unsere Hilfsprojekte besucht habe. Also das war für mich immer anstrengend, aber zugleich bekommst du aufgebaut wieder zurück. Jetzt unlängst in Ruanda, die gefeiert, kleines winziges Land, nicht, die gefeiert haben, dass vor 125 Jahren die erste heilige Messe auf ihrem Boden gefeiert worden ist. Ein Stadion mit 45.000 Menschen. Und die Ruandesen, sagt man, sind die Deutschen Afrikas, also die sind emotional nicht so ekstatisch, also wie die Nigerianer, Kamerunianer, Angolaner, wie wir jetzt eben gesehen haben. Aber trotzdem also unglaublich mitreißend jetzt eben. Bitte alles Deutschland, bitte. Also unsere Einschätzung ist, dass die Deutschen ein bisschen nüchterner sind als wir Österreicher. Wir sind so ein bisschen slawisch emotional. Also auf jeden Fall, das ist wirklich eine Emotionalität, die einfach mitreißt, eine Freude an Gott. In Nehemia steht, wie der Tempel eingeweiht wird, 540 vor Christus, da steht dieses schöne Wort, die Freude an Gott ist unsere Stärke. Und das könnte man über ganz Afrika jetzt eben schreiben, die Freude an Gott ist unsere Stärke. Also wenn man Freude an Gott erleben möchte, am Gottesdienst, an der Liturgie, an Jesus im Allerheiligsten, ja, am Gebet und so weiter, am Gesang, da muss man nach Afrika gehen. Und uns tut das einfach gut, weil bei uns ist vieles sehr verkopft. Es ist gut, dass wir so rational sind. Ja, also das ist auch, hat auch Vorteile und so weiter. Aber eben jetzt, also ein bisschen fehlt uns dieses emotionale, begeisterte, euphorische und so weiter und so fort. Und das hat man jetzt eben, sieht man beim Besuch von Papst Leo in Afrika. Und deshalb hat mein Vorgänger hier im Amt als Nationaldirektor immer gesagt, Weltmission ist Therapie gegen Kirchenfrustration. Weltmission hinblicken auf die lebendigen, jungen, freudvollen Kirchen, die wachsen, nicht, ist wirklich eine Therapie gegen die Kirchenfrustration, die wir hier im Westen mittlerweile entwickelt haben, weil wir schrumpfen und weil wir in vielen Problemen fixiert sind, wo wir glauben, das ist das Wichtigste. Und in Wirklichkeit sind es eigentlich nur Marginalien, wo wir uns da eben festgehängt haben.
Was ich auch hier platzieren möchte, Papst Leo hat sich auch geäußert zu der ganzen Debatte mit US-Präsident Trump. Und da hat er auch auf dem Flug nach Angola hat er gesagt, ich bin in Afrika für die Katholiken, nicht um mit Trump zu diskutieren. Und er hat in seiner Erklärung hat er gesagt, es stimmt natürlich, dass am ersten Tag seiner Reise auch wieder im Flugzeug einige Äußerungen auf Äußerungen von US-Präsident Trump reagiert hat, aber damit sei die Sache für ihn erledigt gewesen. Und es sei einfach nicht richtig, seine ganzen Ansprachen in Afrika jetzt immer auf sein Verhältnis mit US-Präsident Trump hin zu interpretieren und wieder zu kommentieren und wieder zu interpretieren, weil diese Ansprachen, die seien schon 2 Wochen vorher vorbereitet gewesen. Ja.
Also die Medien haben natürlich ein Interesse, nicht daran, also zu eskalieren. Und ich meine, was der Präsident Trump über Papst Leo gesagt hat, also das ist schon atemberaubend grauslich gewesen, um ein österreichisches Wort zu verwenden. Ja, aber man, Trump, den kann man überhaupt nicht einordnen. Lassen wir das mal stehen. Und dann eben hat man jedes Wort, das der Papst dann noch gesagt hat, immer bezogen eben jetzt, dass es, als würden die jetzt öffentlich so, die sich da befetzen, ja, also so wie im Mittelalter im Investiturstreit zwischen Gregor dem VII. Und Kaiser Heinrich dem V. Also das war schon, also jetzt. Und wenn dann nüchtern, unser Heiliger Vater ist ja nüchtern, ja, also das ist ja, er ist ja kein Ekstatiker, nicht? Du hast von der Emotionalität auch gesprochen, nicht? Also sein Gesicht ist oft ein Buch, in dem man lesen kann, aber ich erinnere mich noch an die Gesten, nicht? Also die ein Johannes Paul II. Gesetzt hat, nicht? Also der total diese Emotionalität eben jetzt, also in seiner slawischen und Art jetzt eben da auch ganz körperlich ausgedrückt hat. Und Papst Leo ist dezent und zurückhaltend in jeder Hinsicht. Und die Vatikan-Diplomatie ist ja leidensbereit bis zum Gehtnichten. Also die mischt sich ja nicht in konkrete Sachpolitik an. Würden sich manche Parteien manchmal wünschen, dass das eben jetzt konkret hier ein Bashing von dieser politischen Richtung oder sonst einfach. Und das geschieht aber nicht. Ja, und das war auch nie intendiert, hat der Papst gesagt, weil diese Ansprachen schon lange vorbereitet waren und dann in diese Situation eben gekommen sind, wo ein Präsident aber auch Worte verwendet hat, die atemberaubend sind. Denn so sehr ich auf der Seite der Iraner bin, ja, die wirklich eine Befreiung von diesen Mullahs jetzt eben brauchen, die ein terroristisches Regime sind, aber wenn ein amerikanischer Präsident und ein Führer der freien westlichen Welt jetzt eben droht mit der Auslöschung der iranischen Zivilisation, ja, kann man auch sagen, das war, um eben die Mullahs mit ihrer orientalischen Sprache niederzuprügeln, aber das geht einfach nicht, oder was über den Papst gesagt, das geht. Ich bin froh, dass das deeskaliert ist, ja, und dass der Heilige Vater diese Klarstellung gemacht hat. Ich mache aber noch eine Anmerkung, weil wir das ja immer wieder hatten beim heiligen Johannes Paul, bei Benedikt XVI., ja, bei Papst Franziskus, diese Flugzeuginterviews der Päpste, ja. Also die würde ich durch ein ökumenisches Konzil verbieten lassen. Warum? Da werden diese Reden immer gut vorbereitet, alles für die Besucher. Dann kommt irgendeine Interviewanfrage, dann sagt der Papst irgendwas drauf und diese Sachen werden dann in den Medien hochgespielt. Ich erinnere mich an Papst Benedikt, der hat dort irgendwo das Wort jetzt eben Kondom in den Mund genommen und die Afrika-Reise war völlig alles uninteressant, was er dann gemacht hat. Man hat sich nur an irgendwelchen ihren Themen dann jetzt eben aufgehängt. Oder dem Papst Johannes Paul II. Ist es so gegangen, wie er nach Kuba geflogen ist. Da hat er irgendwas über den Bill Clinton gesagt. Also das war schrecklich. Ja. Also deshalb Päpste, Entschuldigung, ja, jetzt werde ich wahrscheinlich dann mein Amt bald los sein als Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke. Aber Päpste haben früher im Wir gesprochen. Noch Paul VI., der heilige Paul VI., hat den Plural verwendet, weil das, was er sagt, sollte die ganze Kirche mitnehmen. Das war nicht ein Pluralis Majestatis, sondern das war, um zu sagen, ich möchte hier für die Kirche sprechen. Ja? Ich möchte das ausdrücken, was wir als Katholiken jetzt eben glauben. Und natürlich hat in der Zeit des Journalismus jede Bemerkung ausgespielt. Und dann können, das ist jetzt dem Papst Leo nicht passiert, weil seine Stellungnahmen waren super. Ja? Aber trotzdem ist es immer etwas, wo ich mir immer denke, was wird denn jetzt kommen? Was ist da jetzt wieder? Und dann ist man plötzlich in der Tagespolitik drinnen und nicht in den großen Themen eines Kontinents, der die Hoffnung für das Christentum ist, nämlich Afrika, und der wirklich auch diese Ermutigung braucht, die Papst Leo jetzt eben gebracht hat. Also deshalb Flugzeuginterviews bekomme ich als Theologe immer, also ein Zittern, weil ich mir denke, was wird da jetzt wieder rauskommen, wie werden die Medien das jetzt eben spielen? Klammer geschlossen, ja, und hoffentlich werde ich jetzt, darf ich trotzdem noch ein bisschen weiter Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke sein, wenn ich mir diese kritischen Bemerkungen jetzt eben erlaube über diese Interviews in den Flugzeugen.
Fakt ist, Papst Leo wird in Afrika überall als Pilger der Hoffnung und als Pilger des Friedens willkommen geheißen. Und es sind auch diese kleinen Begegnungen, die hier sehr aussagekräftig sind, wie am Montagmorgen in so einem Seniorenheim, da in Angola. Da werden Senioren aufgenommen, die von der Familie verstoßen wurden, wegen Vorwurf der Hexerei auch. Eine Bewohnerin hat erzählt, sie sei gerade noch gerettet worden. Ihre Familie wollte sie unter dem Vorwurf der Hexerei in einem Fluss ertränken, sei aber jetzt dort. Und auf die Frage, wie geht das Motto des Papstbesuchs in Angola, Pilger der Hoffnung, der Versöhnung und des Friedens, mit einem Besuch im Seniorenheim zusammen, da hat die Leiterin dieses Seniorenheimes ganz, ganz klug geantwortet. Sie hat gesagt, der Friede muss in unserer Familie beginnen. Ein wahres Wort, das überall auf der Welt gilt.
Das ist ja genau das Thema, nicht, was ich meine. Also die Medien haben jetzt vor Afrika, die weltlichen Medien, ich lese Vatican News und so weiter, KTV hat vieles übertragen und so weiter, das ist alles wunderbar. Also ich bin ja in der kirchlichen Blase drinnen. Aber wenn man mit die weltlichen Medien anschaut, die haben nur diese Trump-Kontroverse hier jetzt eben gebracht von dem Ganzen. Und für Afrika interessiert man sich sowieso nicht, ja. Also obwohl ein Kontinent, ja, ein Wachstumskontinent, der im Süden von Europa liegt, ja, und wir mit unserer kolonialen Präpotenz und so weiter schauen da völlig weg. Die Chinesen haben ihn wirtschaftlich schon erobert, die Russen sind da drinnen und so weiter, wird ausgebeutet und wir sind ganz eben abseits des Interesses, ja, und so weiter. Also das muss man wirklich sagen. Und dann fährt der Papst dorthin und damit die Möglichkeit, auch aufmerksam zu machen auf das Substanzielle. Und Afrika ist voll mit lauter Konflikten. Ja. Und dann spricht er dort über den Frieden und alle beziehen das jetzt nur auf den Trump. Also das ist schon tragisch, würde ich sagen. Ja. Und eben die Grundbotschaft des Christentums ist immer das, was du gerade gesagt hast, der Friede beginnt hier, er beginnt da drinnen. Ja. Weil wir sind immer natürlich, wir sehen immer, den Splitter im Auge des Bruders, ja, also die sind im Streit und dort ist Krieg und alles so furchtbar. Aber das Brett vor dem eigenen Kopf, dass ich in meinem Egoismus und so weiter alle anderen verurteile, im Unfrieden bin, nicht bereit bin, Versöhnung zu suchen, das sehen wir nicht, ja. Und der Papst beginnt immer, die Kirche, Jesus, ja, also Papst ist ja für Jesus. Ja, wir sind ja keine freischaffende NGO. Der Papst hat es auch gesagt, er kommt, um das Evangelium zu verkünden und nicht jetzt eben irgendwelche politischen Botschaften zu geben. Also das Evangelium ist unser Thema und das Evangelium ist die Botschaft, dass Gott den Frieden nicht nur möchte, sondern auch ermöglicht. Das ist das Entscheidende. Ja, die Kirche ist das Instrument, Gnade zu geben, Hilfe zu geben für etwas, das du selbst nicht schaffst, weil wir verwundet sind durch die Erbsünde, weil wir ein Maß an Aggressivität und so weiter, an Verbogenheit in uns haben, das eben dazu führt, dass Menschen dann bis hin zu Kriegen und so weiter jetzt eben gehen. Und da muss man im eigenen jetzt eben beginnen. Und das war eine der zentralen Botschaften, die Papst Leo dort gebracht hat. Und ich würde mir wünschen, dass das die Titelseite von der Bild und so weiter und von der Kronenzeitung jetzt eben ist. Aber da sind wir eben noch weit davon entfernt, ja.
Nehmen wir die Schweiz noch dazu und im Blick. Pater Karl, als ich das so mitverfolgt habe am Montagmorgen, da kam mir in den Sinn, was mir ein Afrikaner, der in Tübingen Theologie studierte, vor über 20 Jahren gesagt hat. Afrika braucht das Christentum. Und ich habe ihn damals gefragt, warum? Dann hat er gesagt, weil es hilft uns von drei Herausforderungen, Schwierigkeiten und Fehlentwicklungen zu befreien. Das erste ist die Befreiung vom Aberglauben. Wir haben gerade darüber gesprochen. Eine Frau, die von der eigenen Familie unter dem Vorwand der Hexerei umgebracht hätte werden sollen. Das zweite ist die Befreiung von der Vielehe, der Polygamie, auch ein ganz großes Problem in Afrika. Und das dritte ist auch die Befreiung von der Vetternwirtschaft und von der Korruption.
Also das sind wirklich die großen Herausforderungen. Beim ersten geht es um die Würde Gottes, den Afrika hatte. Also die animistischen Religionen sind das, was unter die Kategorie Heidenangst fällt. Also der Begriff, den habe ich erst verstanden, wie ich in Afrika war, Heidenangst, das genaue Gegenteil von Gottes Furcht, das bei uns die höchste Tugend ist, eine Gabe des Heiligen Geistes. Ehrfurcht vor einem liebenden Gott bei uns Christen, ja, Geborgenheit, respektvolle Geborgenheit in einem liebenden Gott, das ist Gottes Furcht. Und vor diesen Terrorgötzen und so weiter, Ahnengötzen und so weiter, kann man nur Angst haben, deshalb also Zauberer, Hexerer, wir haben ja in Guinea-Bissau, wo er hinfährt, sind ja noch die Hälfte in diesem Animismus drinnen. Ich habe diesen Aberglauben erlebt, er ist schrecklich. Das zweite ist die Würde des Menschen, Ja, also die Polygamie ist gegen die Würde des Menschen, also die Frau als Handelsware. Ja. Und das setzt sich, das ist tief leider drinnen, also dieses anthropologische Missverständnis oder Missverhältnis, diese Verwundung durch die Erbsünde. Miss Österreich werden so viele Frauenprojekte, so viele Hilfsprojekte für Frauen. Ja, also die Stellung der Frau dort eben durch das Christentum bekommt die Frau die gleiche Würde, die Gleichwertigkeit und so weiter. Ich erinnere mich an die liebe Bridget, Pastoralassistentin in Nigeria, nicht, mit der wir ein Projekt gemacht haben, wo sie Frauen aus dem Trafficking, wo 420 Frauen, Trafficking ist diese Versklavung, die vor allem die Frauen betrifft, bis hin in die Prostitution. 22 Millionen sind in Afrika im Trafficking drinnen. Nicht? Und das Dritte ist dann diese Clanwirtschaft. Ja? Also die Sippe ist alles. Ja? Der Clan ist alles. Ja? Und alle anderen werden dann ausgegrenzt und abgewertet. Also das kommt aus dieser Stammeskultur, was ethologisch vielleicht also eine Sinnhaftigkeit hatte in früheren Zeiten, weil die Sippe zusammenhelfen musste. Aber dieses Clan-Denken führt dann zur Korruption, führt dann zu Konflikten, dass man sich selbst bereichert. Sobald der aus dem einen Clan zum Präsidenten gewählt ist, tut er alles, um die anderen Clans jetzt eben niederzuhalten, bereichert sich selbst. Ähnliches Problem eben zum Beispiel in Afghanistan und anderen Ländern, die nie zur Ruhe kommen. Dieses Clan-Denken wird durch den Globalismus, den die katholische Kirche bringt, im positiven Sinn, also weil Gott die ganze Welt, nicht global im Sinn von Kosmos, so sehr hat Gott den Kosmos geliebt, die Welt geliebt, weil er alle liebt, ja, unabhängig, ob das jetzt, also ob der zu dieser Sippe gehört oder zu jener Sippe. Und diese Korruption, die deshalb eben hier entsteht, weil man immer zuerst eben jetzt dieser Sippe angehört und dann erst jetzt einem Staat oder einer Religionsgemeinschaft. Also das unterläuft die katholische Kirche. Und deshalb, das sind diese Gründe, sehr richtig, also das hier gebracht, ja, könnte ich nicht besser sagen. Diese drei Gründe sind wirklich etwas, das durch das Christentum, durch den christlichen Glauben nicht nur unterwandert werden. Das Christentum ist ein Exorzismus gegen diese drei bösen, wie soll ich sagen, Erbschaften, die die afrikanische Seele eben jetzt über Jahrhunderte hier in sich tragen musste.
Vor ein paar Tagen oder Wochen wurde auch deutlich, wie die afrikanischen Bischöfe neu mit dem Thema Vielehepolygamie umgehen wollen. Da gibt es einen Beitrag dazu auf katholisch.de vom 24. März 2026. Und das heißt, die Vereinigung der Bischofskonferenzen Afrikas und Madagaskars, offensichtlich gehört das alles zusammen, sie werben dafür, dass man jetzt einen pastoralen Ansatz zur Nähe des Zuhörens und der Begleitung einschlägt, ohne Verurteilung der betroffenen Personen, die in einer Vielehe leben. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, sie wollen künftig unterscheiden oder machen es schon zwischen den verschiedenen Mitgliedern, die zu einer Vielehe gehören. So könnten etwa die erste Ehefrau und die Kinder der Familie vollständig in die christliche Gemeinschaft aufgenommen werden und die Sakramente wie die Taufe empfangen. Das gelte aber nicht für den polygam lebenden Mann und für weitere Frauen. Mal so weit, Pater Karl, vielleicht weißt du da mehr.
Ja, also mit dem Thema bin ich nicht so befasst, nicht? Also nur, dass wir immer wieder hören, dass sich Leute schwer tun, eben jetzt mit dem Christentum, weil aus ihrer Stammeskultur eben die Polygamie dazugehört, oft aus ökonomischen Gründen auch, weil es um die Erhaltung jetzt eben der Frau jetzt eben geht. Und das ist nicht, also wenn wir von Polygamie hier reden in unserer sexualisierten Gesellschaft, die wir hier haben, also dann denken wir nur an, wie soll ich sagen, Maximierung der männlichen Lust oder der männlichen, des Machismus und so weiter. Das ist dort so nicht der Fall in weiten Bereichen, soviel ich weiß. Nicht, und dass man da darüber nachdenkt, wie man das integriert, weil es dann viele jetzt eben davon abhält, Christ zu werden, beziehungsweise weil auch der Islam ja in einem starken Konkurrenzkampf, also der Islamismus, den haben wir noch gar nicht in Afrika genannt und der war auch kein Thema bei der Papstreise, bei den Ländern war, wo die nicht islamistisch jetzt eben angegriffen werden, aber das ist an und für sich sonst ein großes Thema und im Islam nicht, also kannst du bis zu drei Frauen jetzt eben haben oder glaubst vier sogar und so weiter und du kannst dann auch nur kurz jetzt eben heiraten für, also das sind ganz andere moralische Vorstellungen, die dort jetzt eben kommen. Und das ist schon eine Herausforderung, weil oft auch die Zweitfrau und Drittfrau dann eben nicht weg will, weil sie dort jetzt eben eine ökonomische Absicherung jetzt eben hat. Also da sollen die afrikanischen Bischöfe darüber nachdenken. Wir wissen aber aus der göttlichen Offenbarung, Heiliger Johannes Paul II., du hast über Theologie der Ehe, des Leibes ja promoviert, der heilige Johannes Paul hat das sehr herausgestrichen, also dass die Würde des Menschen auch in dieser Parität und Ergänzung liegt, die eben in den beiden Geschlechtern ist, und dass die Ein-Ehe ja also das Einzige ist, was jetzt dieser Würde des Menschen, des Mannes, der Frau jetzt eben entspricht. Aber eben hier gibt es, also hier muss man wirklich auch schauen, kulturelle Schattierungen, die eben jetzt sinnvoll pastoral eben behandelt werden müssen.
Ja, und das ist genau der zweite Punkt, was du eben erwähnt hast. Also die Bischöfe auch sagen, sie wollen die Gleichberechtigung von Mann und Frau fördern, vor allem auch die Würde der Frau. Und das, was du vorher gesagt hast, ist ein ganz großes Thema. Sie schlagen ein sogenanntes Witwennetzwerk vor. Denn die Frauen sollten nicht mehr gezwungen sein, aus materiellen Gründen nach dem Tod des Partners eine Vielehe mit einem Bruder des Verstorbenen einzugehen. Ja. Stattdessen sollten die Brüder die Witwen moralisch und finanziell unterstützen. Aber genau das, Vielehe auch aus materieller Notlage heraus.
Schau, Thomas, schön, dass du diese Themen bringst. Danke, Papst Leo, dass du in Afrika bist oder warst, damit wir darüber mal reden können. Wir haben ja keine Ahnung, wie dort die Situation ist, wo es keine Pensionssysteme gibt. Nicht? Also wo Altersvorsorge nicht funktioniert, also wo es noch zugeht, also wie vor 2000 Jahren im Neuen Testament, also wo man die Liberatio jetzt eben hatte. Also das sind alles Themen, die sonst hier nicht aufschlagen, oder Genitalverstümmelung und so weiter. Also viele Themen, über die wir mir geht es auch darum, ich muss Hilfe, Gebete und Spenden sammeln. Und wenn ich über diese Themen rede, bewegt es gar niemand, bei uns diese Probleme so weit weg sind. Nicht? Aber wir haben tonnenweise Projekte bei Missio Österreich, sogenannte Mikrokredite, um jetzt eben den Witwen zu helfen, damit sie eben dann nicht wieder zur Handelsware, unter Anführungszeichen, oder zur Arbeitsware in der Familie werden, weil man heiratet halt nicht, damit man eine Arbeitskraft ins Haus bekommt. Da geht es überhaupt nicht um Liebe. Da geht es um ganz andere ökonomische Interessen. Für die Frau natürlich auch eine Form von Absicherung, aber in Wirklichkeit etwas, das wir uns so in unserer westlichen Gesellschaft überhaupt nicht vorstellen können. Ich erinnere daran, also dieses Kabale und Liebe von Friedrich Schiller, das war also am Beginn des 19. Jahrhunderts, wo es frei darum geht, dass du den Ehepartner jetzt eben wählst, weil du liebst. Das ist kein Thema in Afrika. Ja, also dort wirst du verheiratet. Also in vielen Ländern wirst du verheiratet. Ja, das ist unterschiedlich, muss ich ein bisschen relativieren jetzt, was ich gesagt habe. Nicht, aber ganz andere Vorstellung, Zugang, also zur Beziehung, zur Partnerschaft, zur Ehe und so weiter, wie wir dort jetzt eben haben. Die Konkurrenz eben des polygamen Islam, habe ich schon genannt. Also das sind wirklich alles Themen, die hier kaum jetzt eben aufschlagen und gut zu hören, dass die Bischöfe sich damit beschäftigen, weil das ist wichtig. Afrika ist der Zukunftskontinent und Afrika bringt eine intensivste Gläubigkeit mit in die katholische Kirche, eine Klarheit in vielen doktrinären Dingen, also die bei uns vielfach verloren gegangen ist. Und deshalb also müssen die afrikanischen Verantwortungsträger, die Bischöfe dort auch schauen, dass diese Dinge ins Lot kommen.
Also die drei großen Herausforderungen für Afrika, wo das Christentum echt Befreiung bringen könnte, das ist Aberglaube, das ist die Vielehe, da haben wir schon drüber gesprochen, das ist vor allem auch die Korruption oder die Sippe oder einfach, wie es der Afrikaner mir erklärt hat, im kleineren Bereich, ich muss immer meine Familie unterkriegen, fördern, und das Christentum sagt, jede ist deine Schwester, jeder ist deiner Bruder, wir alle sind Geschwister. Jetzt machen wir mal das letzte Thema noch ein bisschen größer auf. Sehr verehrter Herr Professor und Herr Doktor, welche historischen und strukturellen Ursachen haben zu den anhaltenden Konflikten und der weit verbreiteten Armut in vielen afrikanischen Ländern geführt? Und wie können die internationale Gemeinschaft und die afrikanischen Staaten zusammenarbeiten, um nachhaltige Lösungen für Konflikte und Armut in Afrika zu finden, Pater Karl? Das ist natürlich ein großes Fass.
Also ein großes Fass nicht. Da muss man einmal sagen, erstens, es gibt historische Ursachen, wo wir Schuldträger sind, ja, die europäischen Kolonisatoren. Nicht, wenn man sich den Kongo anschaut, wo es 47 Diözesen gibt, der Kongo, der so groß ist, territorial, wie wenn du von Portugal bis Lettland gehst, also gigantisch, nicht, also die Fläche, die dieser Urwaldstaat hier jetzt eben einnimmt, Demokratische Republik Kongo, und einfach dann von Belgien ausgebeutet unter furchtbaren Dingen und so weiter. Also wo du Sprachen, ich weiß nicht, 200 Sprachen haben die da, das ist alles zusammengefügt in Staatengefüge, vieles passt nicht zusammen. Wir bauen gerade ein Spital eben in Mosambik, das St. Karl Borromeus Krankenhaus, und die Nordgrenze von Mosambik ist einfach willkürlich gezogen. Die geht durch ein Stammesgebiet, wo dieselbe Ethnie ist, die einen in Tansania jetzt, die anderen in Mosambik, die einen sprechen jetzt eben Kiswahili, die anderen sprechen jetzt eben Portugiesisch. Also das sind alles so Themen. Also da gibt es eine große Schuld. Man hat Länder dann einfach benannt, nicht nach den Produkten, die man dort abtransportiert hat. Elfenbeinküste heißt das Land jetzt noch. Pfefferküste war früher die Bezeichnung für Liberia und so weiter. Also da gibt es eine historische Schuld, die ist historisch. Wir haben aber eine konkrete Schuld, denn die Ausbeutung läuft weiter. Ja, sie wird heute allerdings nicht von europäischen Mächten betrieben, nach meiner Wahrnehmung, sondern sie wird eben betrieben durch China. China, das eben entdeckt hat, also wie wertvoll die seltenen Erden und die Rohstoffe sind, die es in Afrika gibt, die sich 90% des Weltkobalts gesichert haben. Wir haben Projekte in Kolwezi im Süden des Kongo. Also es ist unvorstellbar, also was dort für Arbeitsbedingungen herrschen, Kinderarbeit und so weiter. Also Afrika hat derzeit, ich bringe es mal plakativ auf den Punkt, die reichsten Länder sind zugleich die ärmsten, weil sie von ihrem Reichtum, ihrem Naturreichtum, ihrem Rohstoffreichtum nichts haben. Hier gibt es eine unglaubliche Ungerechtigkeit, die derzeit ist. Ich bin schon wirklich manchmal getriggert, wie wenig man über diesen Kolonialismus von China jetzt eben hört und der dort betrieben wird. Also da sind wir alle ganz ruhig, von Christenverfolgung in China hörst du nichts und so weiter und so fort. Und also wir hören nur von Trump und so weiter. Und ich glaube, dass es andere gibt, die auch, wie soll ich sagen, die wir auch in ihrer Negativität jetzt eben wahrnehmen sollten. Gut, Punkt zu dem Ganzen. Ja, wie soll es weitergehen? Also Afrika erlebt einen sehr positiven Prozess, das muss man auch sagen. Also dass dort es Entwicklungen gibt, die wirklich gut sind. Es hängt auch alles davon ab, ob sich dort Demokratien wirklich entwickeln können. Von den 54 Staaten sind derzeit nur 4 echte Demokratien und die anderen haben praktisch demokratisches System. Wenn dann der Präsident gewählt ist, Entschuldigung, ich spreche sehr plakativ, weil ich kein Afrika-Experte, also keine Afrika-Politik, aber sehr plakativ. Sobald einer dann zum Präsidenten gewählt ist, hat er innerhalb von einem halben Jahr so viel Korruption und Verbrechen begangen, dass er alles tun muss, dass er nie wieder abgewählt wird. Also ein großes Problem, also Diktatoren, die mit demokratischen Mitteln an die Macht kommen. Das ist die Situation, die wir in vielen Ländern haben. Also es ist eine an und für sich positive Entwicklung, aber wir müssten viel mehr von Europa auch jetzt eben für Afrika jetzt eben tun. Es ist der Kontinent direkt im Süden von Europa. Und das Mittelmeer ist so klein. In der Sahara sterben derzeit so viele. Nicht auch wegen dieser Sippenidee. Ich muss versuchen, durchzukommen, damit ich dann meine Familie ökonomisch unterstützen kann, wenn ich in Europa bin. Da gibt es ja sehr, sehr viele Themen, die überhaupt in der Öffentlichkeit nicht diskutiert werden. Deshalb so wichtig, dass Papst Leo in Afrika war und so wichtig, dass wir auch als päpstliche Missionswerke eines tun. Ja, das hat er uns jetzt auch in Angola gesagt, explizit. Er hat gesagt, die Kinder, die jungen Leute brauchen Schulen und Bildung, damit sie in ihrer Heimat bleiben können und ihre Heimatländer aufbauen können. Das ist das Wichtigste, unser Prinzip. Wir helfen vor Ort. Ja, weil wenn die Menschen nicht vor Ort jetzt eben gerecht, würdevoll leben können, also dann werden sie eben auch nicht vor Ort bleiben. Und dann haben wir Probleme, die wir eigentlich fast nicht bewältigen können. Wir müssen Afrika aufbauen, humanitär, christlich, damit die Menschen dort eben jetzt, und das ist der Zukunftskontinent der Menschheit, damit die Menschen dort jetzt eben gut und würdevoll leben können.
Pater Karl, wie immer haben wir überzogen. Das ist ein tolles Schlusswort. Ich bitte dich um Gebet und den Segen.
Darf ich euch alle bitten? Ja, also sagt es dem lieben Gott, jetzt bete ich für Afrika. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Vater Karl, herzlichen Dank Ihnen auch. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.